Ist es eine oder ist es keine Gehirnerschütterung, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, wie du dich richtig verhältst im Falle einer möglichen Gehirnerschütterung und was du darüber wissen musst, wenn du eine verschleppte Gehirnerschütterung hast. Darum soll es in den nächsten beiden Folgen gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und spannende Erkenntnisse. Gehirnerschütterung 2.0. Here we go. Sitzkunst, der Podcast mit und für kluge Pferdemenschen. Du willst mehr als 0815? Dann bist du hier genau richtig. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Ich bin mir sehr sicher, du bist vermutlich auch schon mal auf den Kopf gefallen und hast in deinem Leben den einen oder anderen Sturz hinter dir mit dem Pferd, vom Pferd oder auch ganz ohne Pferd. Wir alle haben im Zweifelsfall schon Kopfverletzungen in unserem Leben gehabt. Manche, die wir erinnern, andere vielleicht auch nicht. Grund genug für mich, heute über das Thema Gehirnerschütterung zu sprechen und Grund genug für dich, mal zurückzugehen in deine Erinnerung und vielleicht auch Familie und Freunde zu fragen, ob du schon viele Kopfverletzungen hattest. Das wird in der nächsten Folge noch viel wichtiger, denn da möchte ich über Spätfolgen einer verschleppten Gehirnerschütterung sprechen, dem sogenannten Post-Concussion Syndrome. Heute geht es aber erstmal akut um Gehirnerschütterung. Das, was du tun kannst, wenn es tatsächlich so kommt, dass du oder ja eine Stallkollegin, ein Stallkollege vom Pferd fällt, auf den Kopf fällt oder vielleicht auch einfach irgendwie nur einen Zaunpfahl an den Kopf bekommt oder sich mit dem Apfelbaum auf nicht so schöne Art und Weise trifft. Es gibt ja viele Einwirkungen auf den Kopf, die auch eine Gehirnerschütterung auslösen können. Und generell sagen wir ja meistens, eine Gehirnerschütterung liegt dann vor, wenn uns zum Beispiel dann eben auch schwarz vor Augen wird, wenn wir Spuren an der Reitkappe oder eben am Kopf sehen, dass wir davon ausgehen können, dass es eine Einwirkung auf den Kopf gegeben hat. Und natürlich spätestens dann, wenn du irgendwie unter Gedächtnisverlust leidest und sagst, ich erinnere das gar nicht mehr, ich habe da richtig so eine Lücke. Das wird manchmal tatsächlich, aber ja erst Stunden oder auch Tage später klar, dass du so richtig da, dass dir da richtig was fehlt. In dem Moment ist es ja meistens erstmal so, dass die Menschen so ein bisschen desorientiert wirken, so ein bisschen Probleme haben mit der Sicht, im Zweifel ein bisschen Schwindel, der Kreislauf reagiert oft auch. Und das, was wir dann tun, was ja auch richtig ist, ist im Zweifel, wenn wir davon ausgehen können, dass wir nicht die stabile Seitenlage brauchen zum Schutze anderer Funktionen im Körper, dass wir wirklich den Kreislauf stabilisieren. Dafür kannst du die Beine hochlegen. Natürlich hilft im Zweifel auch immer mal ein Schluck Wasser oder ganz wichtig tatsächlich ein Traubenzucker. Und dann geht es aber ja in der Reiterei oft auch irgendwie darum, wenn man dann nach ein paar Minuten sich irgendwie auch vom Schreck erholt hat und das Gefühl hat, irgendwie geht das auch schon wieder aufzusteigen. Und als ich noch klein war, da war das Gang und Gäbe. Also da war das ganz klar. Da gab es gar nicht sowas wie, du steigst jetzt nicht wieder auf. Da war so nur die Harten kommen in den Garten und wieder aufsteigen ist super wichtig, weil sonst sitzt demnächst die Angst mit im Sattel. Und ich habe da tatsächlich so ein bisschen so zwei Herzen in meiner Brust, weil ja, ich weiß, was damit gemeint ist, dieses aus dem Schreck heraus direkt nochmal aufsteigen, im Zweifel direkt nochmal über den Sprung. Es kommt so ein bisschen auf den Zustand deines Nervensystems an. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, du möchtest das machen, es tut dir gut, es tut deinem Pferd gut und vielleicht auch dann nicht in voller Fahrt im Galopp über den großen Ochser, aber aus dem Trab nochmal das kleine Kreuz zu springen oder auch einfach nur eine Runde Schritt zu reiten, dann mach das. Dann ist es richtig. Wenn du ansonsten irgendwie keine Verletzungen hast und in dem Moment nicht Gefahr läufst, aufgrund von großem Schwindel, Übelkeit oder anderen Dingen irgendwie erneut vielleicht irgendwie vom Pferd fallen zu können, dann natürlich solltest du nie im Leben wieder aufsteigen, klarer Fall. Aber wenn du dich reitfähig fühlst, warum nicht? wenn du dich damit gut fühlst. Wenn dich aber einfach die Angst gepackt hat, und da kommt es ja total auf den Moment drauf an, wie dieser Unfall oder dieser Sturz zustande gekommen ist, dann möchte ich dir ans Herz legen, auch auf dich zu hören und auf deine Intuition. Niemand und vor allen Dingen kein Kind dieser Welt sollte gezwungen werden, wieder aufzusteigen, wenn das Nervensystem dafür nicht bereit ist. Wenn gerade einfach die Überwältigung, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit, der Schock so tief sitzt, dass ein Wiederaufsteigen eigentlich nur eine erneute Traumatisierung ist, weil das Nervensystem überhaupt nicht in der Lage ist, das wirklich jetzt auch bewusst zu machen, zu steuern. Und dann kommt auch dieser positive Imprint nicht, auf den man dann immer so hofft, dass dann schon alles wieder gut wird, wenn man das gleich nochmal hinten ranhängt. Also wenn das System einfach schon total in der Erstarrung ist, im Schockzustand oder auch wirklich so in einer Panikattacke, dann ist es, finde ich, auch dem Pferd gegenüber nicht fair. Aber das mal so als kleine Side-Note. Generell hast du das dann aber vielleicht auch schon mal erlebt, vielleicht bist du auch wieder aufgestanden oder eben nicht, vielleicht ist auch der Krankenwagen gekommen, am Ende ganz egal, aber der Standard bei Gehirnerschütterung ist immer noch, und das kann eigentlich nicht sein, das macht mich richtig wütend, wie du merkst, es heißt eigentlich immer noch, ja, dann 3 Tage Ruhe. Ja, eher so ein bisschen Sofa und früher hieß es dann immer kein Fernsehen. Also im Prinzip geht es darum, dass Ärzte heutzutage und Krankenhäuser immer noch raten, dich ruhig zu stellen. Und warum das nicht ganz richtig ist oder ich sag mal eine veraltete Idee zum Thema Gehirnerschütterung und dass das wirklich besser geht, das möchte ich dir heute erklären. Und ich weiß nicht, warum Ärzte das immer noch so machen. Vielleicht einfach nur aus Sicherheitsgründen, aus Versicherungsgründen, weil es sozusagen der sicherste Weg ist. Ja, wenn man dazu rät, ruhig zu stellen, dann kann auch nicht geklagt werden. Wenn der Kunde sich eben nicht daran hält, ist es eigene Verantwortung. Ich habe manchmal das Gefühl, die Mediziner wollen sich hier auch so ein bisschen frei machen und die Verantwortung nicht übernehmen. Ich sage dir jetzt aber, aus der neurozentrierten Sicht ist Ruhigstellen ungefähr das Letzte, was du tun solltest. Frage dich im Akutfall immer, wo war der Aufprall? Wenn du eine Kappe getragen hast oder auch keine, sieht man es im Zweifel am Kopf oder eben an der Kappe. Und das Gehirn ist ja nicht ein Niemandsland. Das Gehirn ist ja nicht einfach nur so wie dein Kopf, der was abgekriegt hat, sondern wenn du dir mal so ein Gehirn anguckst, dann haben wir ja verschiedene Bereiche im Gehirn, die auch verschiedene Funktionen haben. Das heißt, das macht einen Unterschied, ob ich auf den Hinterkopf gefallen bin, auf die Stirn, auf die Seite oder irgendwie diagonal. Was du dabei immer bedenken musst, wenn ich jetzt auf den Hinterkopf knalle, dann ist natürlich sozusagen die technische Einwirkung auf meinen Kopf erstmal, dass der Boden gegen den Hinterkopf geschlagen hat oder ja, der Hinterkopf auf den Boden. Das heißt, die Einwirkung ist am Hinterkopf, aber du kannst dir das Gehirn ja so ein bisschen wie so eine glibbernde Masse in einem festen Schädel vorstellen, wenn da hinten einmal ordentlich gegengehauen wird. Wo stößt das Gehirn im Zweifel dann auch an? Vorne. Das heißt, wir haben im Zweifel eben immer nicht nur da einen Schaden, wo wir an der Reitkappe den Sand abklopfen. Da ist sozusagen die mechanische Einwirkung erstmal reingegangen, aber wir müssen immer davon ausgehen, dass das Gehirn auf irgendeine Art und Weise sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite auch angeschlagen ist. Das ist natürlich jetzt hier stark vereinfacht. Ich möchte nur, dass du dir eben bewusst machst, dass wir dann schon wie so eine, ich nenne es jetzt mal in meinen Worten, eine doppelte Gehirnerschütterung haben. Einmal die, die durch den Aufprall wirklich an der Stelle entsteht, gleichzeitig aber auch eben die gegenüberliegende Seite, wo das Gehirn einfach durch diese Schleuderkraft auch im Zweifel sich was abholt. Das heißt, wir haben meistens dann schon wie 2 Punkte. Dann kann es ja leider auch noch sein, dass du zuerst mit dem Kopf gegen die Bande gefallen bist, um dann nochmal auf den Boden aufzustoßen. Dann kann es sogar sein, dass wirklich mehrere Bereiche betroffen sind. Das gilt natürlich für jegliche Arten von Unfällen, wo wir im Zweifel, wenn wir eine Treppe runterfallen, eben ja auch nicht einfach nur auf einen Punkt fallen, sondern mehrfach aufschlagen. Also das darfst du immer so ein bisschen im Blick behalten und deswegen sozusagen auch genau nochmal so gucken, wo habe ich aufgeschlagen, aber wo ist jetzt die gegenüberliegende Seite? Denn wenn wir uns so ein Gehirn angucken, dann kann es eben sein, je nachdem, wo du hingefallen bist, dass man dir auch direkt das anmerkt, weil die Bereiche was abbekommen haben, die zum Beispiel Augeninformationen verarbeiten, Sprachinformationen verarbeiten, ja, die Einfluss haben im Besonderen auf Atmung. Das Gehirn ist ja nicht ein Niemandsland, das kriegt ja nicht als Ganzes etwas ab, sondern letztendlich können wir auch durch das, wie du dich dann verhältst und gucken, wo war denn der Aufprall, schon eins zu eins zusammenziehen als Neuroathletiker und sagen, ah, das ist ja spannend, das passt ja ganz gut zusammen. Das, was ich sehe, was jetzt hier dem Reiter gerade schwerfällt, passt auch zu dem, wo vermutlich die Einwirkung aufs Gehirn gewirkt hat. Es gilt natürlich dann auch zu berücksichtigen, was für Symptome zeigst du? Also Schwindel, ist deine Sicht beeinflusst? Hast du Kopfschmerzen? Ja, wie geht es dir? Wie atmest du? Wie bewegst du dich? Und es gilt dann immer zu gucken, wie viele von diesen Symptomen hast du, aber natürlich auch die Dauer, also wie lange hält das an? Ist das nur so ein paar Sekunden, einmal kurz, die Augen sind komisch, aber dann eigentlich, wenn du aufstehst, sind sie schon wieder normal? Oder hält das an? Genauso das Gleiche gilt natürlich auch für den Schwindel. Und wie schwer sind die Symptome? Also die Dauer und die Schwere. Neben sozusagen der Menge an Symptomen kann man, wenn man jetzt jemanden begleitet, vielleicht auch vom Reitplatz ins Krankenhaus, das sind wichtige Informationen, mit denen Ärzte dann im Zweifel eben auch was anfangen können. Was du ganz bewusst tun kannst für jemanden, der nun vom Pferd gefallen ist oder gestürzt ist und du davon ausgehst, dass es sein könnte, dass er eine Gehirnerschütterung bekommen hat, ist einmal zu gucken, ob die Augen deinen Fingern folgen können. Und wenn du das in der einfachen Variante machst, dafür kann derjenige noch am Boden liegen bleiben, wirklich, ne, sagen wir mal gerade frisch gefallen, vielleicht schon so ein bisschen, aber ne, also ansprechbar, vielleicht jetzt nicht mehr am Weinen, schon wieder ein bisschen normaler in der Atmung, also jemand, der jetzt total gerade unter Schock ist und einfach irgendwie noch das Gefühl hat, er hat auch starke Schmerzen, weil irgendwo vielleicht auch ein Knochen kaputt gegangen ist oder etwas anderes, Bänder gerissen sind, ja, dann kannst du das natürlich nicht machen, aber wenn jemand ruhig sozusagen auch ansprechbar ist, auf dem Boden liegt und nur das Gefühl hat, so, boah, ich brauche mal einen Moment, was du tun kannst und das so akut und schnell wie möglich, eben, ne, dafür muss derjenige natürlich aber irgendwie mit dir kommunizieren können, ist, dass du sagst, hey, kannst du meine Hand sehen? Kannst du meinen ausgestreckten Zeigefinger sehen? Folge mal meinem Zeigefinger. Und dann gehst du einmal sozusagen langsam nach rechts, einmal nach links, einmal nach oben, einmal nach unten, machst immer wieder in der Mitte Pause, also guckst im Prinzip vom Mittelpunkt eines Kreuzes, kann derjenige in alle Himmelsrichtungen deinem Finger folgen. Das kannst du dir kurz aufschreiben, notieren, vielleicht kann es auch jemand filmen, ja, meistens ist ja mehr als eine Person dann vielleicht auch vor Ort, die noch helfen kann. Auch das sind wichtige Informationen, mit denen später ein Arzt oder ein Neuroathletiker etwas anfangen kann. Das Problem ist, dass auch nur 5 Minuten später und natürlich erst recht eine Stunde oder 3 Stunden später oder am nächsten Tag der Körper schon so gut kompensiert hat, dass solche Auffälligkeiten im Zweifel nicht mehr sichtbar sind. Und dann muss man mühsam auf die Suche gehen, was denn wie wo vielleicht einen Schaden abbekommen hat. Und so, umso frischer du sozusagen das abgreifen kannst, diese Information, umso wertvoller tatsächlich für die Rehabilitation. Und das führt mich direkt zum nächsten Punkt, denn Rehabilitation ist total wichtig und richtig. Und das gehört für mich total zu diesem Punkt Gehirnerschütterung 2.0, weil still liegen, ruhig stellen, echt irgendwie nicht mehr, wie sagt man so schön im Englischen, state of the art ist. Das macht man so nicht mehr. Und ich erkläre dir jetzt auch mal, warum. Es ist halt so die Mega-Sicherheitsstrategie. Und dann wird immer gesagt, damit kann man ja nichts falsch machen. Naja, hör mir mal zu. Mal gucken, ob du findest, dass man damit nichts falsch machen kann. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht sowas wie unterlassene Hilfeleistung in einer, ja, eigenen Form. Vielleicht findest du das jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich habe da schon, wie gesagt, eine kleine Wut. Was braucht der Körper für Regeneration, um tatsächlich jetzt Gehirnbereiche, die einen Schaden abbekommen haben, zu reparieren? Wenn du bei mir schon mal im Webinar warst, wenn du ein treuer Fan dieses Podcasts bist oder meines neuen Podcasts Neuroliebe, dann weißt du es schon, das Gehirn braucht zwei Dinge. Futter fürs Gehirn ist immer Sauerstoff und Zucker. Und jetzt geht es nämlich schon los, dass meistens, wenn wir vom Pferd fallen, alleine dadurch, dass wir so einen krassen Schreck kriegen, wir meistens schon aufhören, gut zu atmen. Ne, wir haben oft Atemnot, wir hyperventilieren, wir sind unter Schock, wir sind total aufgeregt, wir weinen vielleicht total doll, wir japsen nur noch. In dem Moment ist die Sauerstoffversorgung nicht optimal. Das heißt, wenn du das nächste Mal neben jemandem sitzt, der runtergefallen ist, versuch ihm nicht nur zu sagen, so komm, atme mal tief durch, so nach dem Motto, ne, damit er sich beruhigt, sag ich mal, ist ja alles gut. Das ist gut und schön, aber versuch ihm zu sagen, das ist jetzt gerade richtig wichtig, was dein Gehirn jetzt gerade gar nicht gebrauchen kann, ist eine Not an Sauerstoff, eine Unterversorgung. Wir brauchen jetzt die richtig gute Atmung, weil wir brauchen ja nicht nur eine Grundversorgung im Gehirn, sondern wir brauchen ja sozusagen noch mehr als das. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das heißt, versuch mal richtig deutlich dem zu sagen, atmen ist jetzt richtig wichtig. Das ist jetzt nicht Luxus und nur so ein Add-on, damit es dir gleich irgendwie besser geht und du wieder mental, emotional so durchschnaufen kannst, sondern nein, hier geht im Prinzip Reha von Gehirnerschütterung schon los. Sorge dafür, dass derjenige gut atmet, damit diese Sauerstoffversorgung nicht abbricht und das Gehirn so viel Sauerstoff nur kriegen kann, wie es irgendwie möglich ist. Und das kann sein, dass wenn jemand hyperventiliert, dass du tatsächlich, solltest du irgendwie eine, ja, das finden jetzt bestimmt einige komisch, ne? Aber ich bin ja Hundebesitzerin und ich habe immer schön diese Kotbeutel in der Tasche, ne? In allen Jacken, in allen Taschen sind diese Beutel. Die hätte ich im Zweifel dann in der Tasche. Wäre mir das egal? Na klar, wenn das ein frischer Beutel ist, um demjenigen in dem Moment von der Gehirnerschütterung zu bewahren. Also, nee, die hat er ja. Aber Spätfolgen zu vermeiden, würde ich dem doch auch die Hundetüte anbieten. Ja, am besten ist dann vielleicht natürlich noch so ein Gefrierbeutel, wenn du was anderes hast, ja. Aber warum nicht? Es ist viel wichtiger, dass Sauerstoff ins Gehirn kommt in dem Moment. Und das Gleiche gilt für Zucker. Also die regelmäßige Atmung ist wichtig und so ein Beutel, in den man reinatmet, kann jemanden einfach wirklich aus der Hyperventilation, aus dieser Schnappatmung rausführen, sodass da relativ schnell wieder die Sauerstoffversorgung gut ist. Und das Zweite ist Zucker. Dann kannst du wieder in deinen Taschen kramen und gucken, habe ich irgendwo Bonbons? Ja, ist da irgendwo noch so ein Hustenbonbon von der letzten Erkältung? Im Zweifel, ne, Traubenzucker, Bananen, Äpfel, weiß ich nicht, was jemand so im Stall hat, im Zweifel tatsächlich Glas Orangensaft, eine Cola aus dem Automaten, egal. Ja, Gesundheit kommt später und Ernährung in dem Moment egal, ja, rein damit. Was immer ihr habt, dürft ihr wirklich gerne dem Gehirn dann einfach mal so eine extra Portion Zucker geben. Und die Nebenwirkungen von dem Sugar High sind in dem Moment zu vernachlässigen, weil es geht ja um im Prinzip eine Notfallsituation. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass derjenige, wenn er denn sonst, ich sag mal, fit ist, ne? Also, dass man nicht davon ausgeht, der hat jetzt irgendwo noch was gebrochen, geschädigt, es gibt irgendwo eine Gefahr, dann darf der sich auch gerne langsam bewegen. Das kann Schrittreiten sein, das kann aber auch einfach ein bisschen gehen sein, neben dem Pferd oder einfach auch alleine ein bisschen im Kreis irgendwie hin und her, weil das durchblutungsfördernd ist. Und das ist wichtig, weil umso besser nun die Durchblutung ist, umso besser kommt Sauerstoff und Zucker dahin, wo es gebraucht wird, nämlich ins Gehirn, zur Reparatur von dem, was da gerade kaputt gegangen ist. Das heißt, Stillsitzen ist dann tatsächlich gar keine so gute Idee. Ja? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, die Lymphe kann angesprochen werden, weil die entsorgt den Müll. Also das, was sozusagen an Schaden entstanden ist, wird über die Lymphe abtransportiert. Und umso besser das funktioniert, ja, umso schneller geht im Prinzip das Gehirn schon in die Rehabilitation. Und genau das wollen wir ja. Und nun ist es auch so, dass wir ja wollen, dass die Neuronen sich erholen. Und wie erholen die sich? In dem Moment, in dem sie aktiviert sind und eben gut versorgt werden. Über Sauerstoff und Zucker haben wir schon gesprochen. Aber Aktivierung ist also nicht nur wichtig im Sinne der Durchblutung, ja, sondern wirklich auch im Sinne sozusagen der Verschaltung, dass die Neuronen da überhaupt wieder einen Anreiz haben, zu funken und sich vielleicht neu zu verbinden, ja, Brücken zu bauen, wenn vielleicht auch da eben andere Bereiche gerade nicht so klassisch ansprechbar sind, weil sie noch irgendwie da niederliegen. Total wichtig. Und dafür kann man gezielte Übungen machen. Das führt jetzt hier aber zu weit. Das kann ich hier im Podcast jetzt nicht. Weder kann ich das hier so einfach erzählen, noch würde ich die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr das dann einfach mal so anwendet. Deswegen hört sozusagen die Podcast-Folge, der erste Teil, hier auf. Aber das ist ja schon eine Menge, die du tun kannst. Und mein letzter wichtiger Punkt ist, wenn du mit Stillliegen reagierst auf eine Gehirnerschütterung, also klassisch sagst, nee, ich mache das lieber so, wie vielleicht die Ärzte auch 0815 sagen, ich stelle mich ruhig, ich lege mich hin, dann gehen alle Ressourcen deines Gehirns dahin, wo der Schmerz ist. Und im Zweifel fallen wir ja nicht vom Pferd und haben gar nichts anderes außer eine Gehirnerschütterung, sondern meistens haben wir ja irgendwie noch ein geprelltes Steißbein, sehr schmerzhaft, oder irgendwie haben die Rippen was abbekommen, oder das Handgelenk, Fußgelenk, Kniegelenk, im Zweifel einfach nur der Po oder der Rücken, irgendwo wirst du wahrscheinlich Schmerzen haben. Und was dann passiert ist, dass in diesem Ruheding, weil das Gehirn ja sozusagen durch die Nichtansprache, ja, wird da auch nicht besonders Versorgung hingeschickt, dann wird die Versorgung, also all das, was du tust im Sinne von Sauerstoff und Zucker, schön dem Schmerz zur Verfügung gestellt. Das macht's nicht besser. Also, ich hoffe, du weißt jetzt, wie du beim nächsten Mal besser mit einem Sturz und gerade ja, einem Sturz auf den Kopf umgehen kannst, wie du vielleicht eben auch in deiner Stallgemeinschaft dieses neue Wissen mal verbreiten kannst, weil, und dazu komme ich in der nächsten Folge, es tatsächlich wahnsinnig viele Menschen gibt, die an Spätfolgen einer Gehirnerschütterung leiden, ohne es zu wissen. Und das ist für mich persönlich, fachlich, aber auch privat, echt eine Katastrophe. Wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du ja schon, ich liebe so Themen, die so unterm Radar sind, ja, mit denen keiner so richtig rechnet, die keiner so richtig auf dem Schirm hat. Und Spätfolgen von Gehirnerschütterung ist genau das. Denn Spätfolgen von Gehirnerschütterung können Symptome auslösen, die du im Hier und Heute, gerade wenn die Gehirnerschütterung schon mal 3 oder 10 Jahre her ist, niemals nie in Verbindung bringen würdest. Dich aber jeden Tag abmühst mit Konzentrationsschwächen, mit Schwindel, mit körperlichen Problemen. Da gehört so viel dazu, auf allen Ebenen, körperlich, mental und vor allen Dingen auch emotional. Es kann zurückzuführen sein, tatsächlich, dass Stimmungsschwankungen ihre Ursache, ihren Start in einer verschleppten Gehirnerschütterung hatten oder in der eben nicht korrekten Behandlung einer Gehirnerschütterung. Die gute Nachricht ist aber, das kann man wieder rehabilitieren und dafür ist es sozusagen nie zu spät. Na klar, ist es viel besser, eine Gehirnerschütterung direkt gut zu behandeln. Ja, und wenn deine Gehirnerschütterung jetzt nur 3 Wochen her ist, dann haben wir natürlich heute viel bessere Chancen, als wenn sie 3 Jahre oder 30 Jahre her ist. Aber ganz deutlich, es ist nie zu spät, zu gucken, wo vielleicht Gehirnbereiche bis heute noch nicht den Job tun, den sie tun können. Und dann geht es nur um ganz gezielte Übungen. Und dann kann sich alles verändern. Denn das Gehirn hat ja die Möglichkeit der Neuroplastizität. Und das ist der absolute Gamechanger. Dein Gehirn verändert sich immer, jeden Tag. Und deswegen hast du auch Chancen, auch eine von vor Jahrzehnten verschleppte Gehirnerschütterung heute noch aufarbeiten zu können. Du fühlst schon, ich habe da ganz viel Leidenschaft für dieses Thema. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ja, ob das auch ein Thema für dich ist, ob dich das interessiert und ob du vielleicht dazu auch Lust hast, ins Training zu gehen und aktiv in die Umsetzung. Da habe ich nämlich schon ein bisschen was in der Vorbereitung. Also lass mich das gerne wissen. Und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal dabei bist, wenn wir uns mal ganz genau das Thema Post-Concussion Syndrome anguckst. Also dann, wenn eben eine Gehirnerschütterung verschleppt ist mit allem Drum und dran. Alles Liebe und Gute für dich und ich hoffe, du fällst so schnell erstmal einfach gar nicht vom Pferd. Aber Wissen schützt. In diesem Sinne, alles Liebe.